Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Michel hat endlich seinen maßgeschneiderten Lederkombi, damit verbunden auch neue Expertise rund um das Thema Airbags gesammelt, die er mit uns teilt, und wir wecken das Fernweh. Es geht nach Südeuropa. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Gasgeflüster ist am Start, mir wieder live zugeschaltet. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich muss gleich erzählen, wie das passiert ist. Michel, hallo Michel.
Hallo Jan, du hast heute Morgen eine wunderschöne, tiefe Stimme.
Ja.
Wir haben Samstagmorgen zur Aufzeichnung und für mich ist ja seit meiner Selbstständigkeit jeder Tag ein Arbeitstag. Und ich bin immer quietschideel und munter, wenn ich morgens aufstehe und freue mich auf die Aufgaben und Herausforderungen des Tages. Mein Freund und Podcast-Lieblingshost Jan sitzt mir gegenüber, grinst wie ein Fettkrepfel, aber man sieht seine Augen kaum. Die sind vermutlich von einer Alkoholeskapade der vergangenen Nacht noch etwas zugeschwollen. Jan, was ist da passiert?
Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut benennen. Also die Stimme ist tatsächlich nicht nachbearbeitet, sondern einfach am Arsch. Du hast gesagt, Samstagmorgen, ich bin ultra fertig. Der gestrige Abend ist spontan ein wenig in eine Richtung ausgeartet, die so für niemanden vorhersehbar war. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich Pflicht und Ehre zugleich, druckfrisch auf die Tonträger diesen Podcast zu produzieren, damit ihr am Sonntagmorgen diese Folge hören kann. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin also nichtsahnend aus dem Bett gefallen, habe mich irgendwie zum Laptop geschrubbt, starte hier das Programm, wie Michel schon sagt, am Kämpfen, dass ich hier irgendwie überhaupt die Zahlen sehen kann. Dann geht die Kamera an und nicht nur ist Michel, aka die Grinsebacke, fröhlich wie eh und je und gut aussehend davor. Nein, er sitzt einfach, oh Gott, in seinem knallneonfarbenen neuen Lederkombi vor der Kamera. Was ist mit dir?
Oh ja, Baby, oh ja.
Alter, Alter, also wirklich, also jetzt verstehe ich, wieso verkaterte Leute manchmal eine Sonnenbrille brauchen und wenn die Sonne jetzt nicht gerade eh schon scheinen würde, würden hier mit 2 Millionen Lumen oder keine Ahnung, was die Lichteinheit aus dem Bildschirm rausstrahlen. Michel, warum hockst du in deinem neuen Neon-Kombi vor dem Computer samstagmorgens um 10 Uhr? Gehst du jetzt gleich direkt auf die Strecke und kannst nicht mehr erwarten oder ist der so eng maßgeschneidert, dass du alleine nicht mehr rauskommst? Sag doch was, wir können Hilfe rufen. Im Zweifel gehst du mal raus auf die Straße, sprichst dort Leute an, aber sonst Freund und Helfer, wir hatten ja mit dem Herrn Farbig hier jüngst einen Polizisten da.
Der hat einfach gezeigt, mal bei der Polizei vorbeilaufen.
Ja, der hat dir gezeigt, wie hilfsbereit die sind. Vielleicht kommt auch der vorbei mit Blaulicht und pellt dich da raus. Was ist da los?
Also bevor ich jetzt erzähle, muss ich noch auf ein kleines Detail hinweisen, und zwar...
So, also der Michel, ihr habt es nur ja, akustisch wahrgenommen, ist nach hinten gerückt. Und hat mir seinen schönen Fuß präsentiert. Den konnte ich aber gar nicht sehen, denn er war eingepackt auch noch in ein paar Daytona-Stiefel, die er jetzt nicht unbedingt als, wie soll man sagen, klassische Hausschuhe herhalten, auch von der Bequemlichkeit eher in eine andere Richtung gehen. Es wird einfach immer grotesker.
Ja.
Also ich keine Ahnung, ich muss mal kurz selbst kneifen, ob ich hier nicht gerade in irgendeinem Alkoholdelirium bin und das Ganze nur träume. Was ist mit dir?
Also, pass auf, ich muss an dieser Stelle natürlich noch erwähnen, warum ich dir das jetzt gezeigt habe, denn ich habe jetzt gedacht, okay, wenn ich jetzt diesen Lederkombi hier anziehe, ne? Also warum trage ich ihn? Antwort vorab, er ist natürlich maßgeschneidert, ne? Dementsprechend ist das Ein- und Aussteigen relativ schwierig, aber er sitzt tatsächlich sehr gut, logischerweise. Ne? Also,
ja, aber...
Ja. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch wenn der Einstieg und der Ausstieg relativ schwierig ist. Rein bin ich tatsächlich alleine gekommen. Ich habe aber tatsächlich gestern auch eine Einführung vom Stefan Röttger, vorgestern war das tatsächlich schon, eine Einführung vom Stefan Röttger bekommen, wie man tatsächlich einen Lederkombi richtig an- und auszieht. Vor allen Dingen, wenn er eben so ist, dass er richtig sitzt und nicht labbert und zu viel Platz hat. Und zum Ausstieg werde ich vermutlich auch Hilfe brauchen, aber zum Samstag ist zum Glück ja meine Freundin mit da, die wird mir da vermutlich helfen. Ansonsten lässt sie mich einfach hier drin verhungern und verdursten, weil, naja, verhungern und verdursten nicht, aber wenn ich mal ein dringendes Bedürfnis habe und mehr muss als nur auf die Pipilette, dann könnte es natürlich eng werden, vor allem wenn wenig Zeit ist. Ich habe aber gedacht, ich trage den jetzt tatsächlich so ein bisschen ein und weil er halt einfach, wenn man anhat, weil er halt bequem ist, ne, habe ich gedacht, dann zeige ich dir doch zumindest mal hier in der Podcast-Folge mal das gute Stückchen. Das ist ja die perfekte Gelegenheit, um das Ding anzuziehen, so, ne. Also ich könnte natürlich auch auf der Straße damit rumlaufen, aber da halten mich vermutlich alle für geisteskrank. Stefan hat mir aber tatsächlich gestern erzählt, das ist ja bei dieser Übergabe so, du musst natürlich dann dahin fahren, da wird natürlich auch geguckt, okay, passt das alles, sitzt das alles so, wie es soll, ist das Ergebnis so geworden, wie das sich beim Maßnehmen angedeutet hat? Und die meisten, oder eigentlich alle, er hat nämlich dann zwischendurch, wir haben auch noch andere Geschichten gemacht, wir haben so ein bisschen über Airbag-Systeme uns auch unterhalten, weil die Kombis ja auch mit Airbag-Systemen ausrüstbar sind. Und da war ich noch so ein bisschen, weil wir halt noch gearbeitet haben zwischendurch, so ein bisschen verhalten. Er hat gemeint, Michel, was ist eigentlich los? Alle, die jetzt hier bei mir sind, sagen, wie geil dieses Ding sitzt. Ich sage, ja, warte doch ab, wir haben ja noch das falsche Airbag-System drin. Und dann habe ich das Airbag-System reingemacht und dann war das tatsächlich auch so wie angegossen. Und er meinte dann, dass jeder, der eben diesen Kombi das erste Mal anzieht, so dieses Aha-Erlebnis hat und viele der Leute dann tatsächlich im Lederkombi nach Hause fahren. Also die das Ding dann halt einfach gar nicht mehr ausziehen, sondern direkt im Lederkombi sich ins Auto setzen und entweder gefahren werden oder tatsächlich als Fahrer dann mit dem Lederkombi nach Hause fahren, einfach weil sie es so geil finden. Bei mir waren es dann gestern mit dem Transporter irgendwie 2,5 Stunden. Ich wollte dann halt auch noch was essen gehen. Und dann habe ich gedacht, die Heimfahrt, die spare ich mir jetzt. Aber morgen früh, übermorgen früh, wenn wir Podcast aufnehmen, dann ziehe ich das Ding auf jeden Fall wieder an. Und so ist es tatsächlich dann auch passiert. Ja, und hier bin ich und grinse wie eine Grinsekatze. Also es ist einfach mega.
Und ich muss ja dazu sagen, in der letzten Folge habe ich mich ja vielleicht etwas reserviert gegenüber deines Kombis geäußert, weil ich aber auch nur die Bildvorlage hatte, ihn jetzt in Natura zu sehen, immer noch sehr neonfarbig, aber auf jeden Fall cool, anderes Design, Gratulation an der Stelle, möge er dich immer schützen und trotzdem nie einen Einsatz haben müssen, sagen wir es mal so, ja, und dich immer sicher von A nach B bringen. Bevor wir jetzt aber nochmal auf die Details eingehen, weil natürlich ist es auch dein erster maßgeschneiderter Kombi, hast du ja gerade gesagt, vielleicht nochmal kurz ein anderes Thema, weil uns nochmal Leute geschrieben haben zu unserer Gasgeflüster-Ausfahrt, wann? 17. Juni, irgendwie so, an dem Wochenende.
Immer noch, ja. 16. Fahrtag, 17. und Rückreise, je nach individueller Art und Weise, am 18. dann.
Ja, wo die denn ist, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, deswegen sollten wir das jetzt auch mal klären. Wir haben immer nur den Thüringer Wald in den Raum geworfen, wir haben jetzt tatsächlich zwei Optionen gerade, um euch wirklich an der Planung auch teilhaben zu lassen. Das eine ist der wunderschöne Ort Oberhof, wo es diverse Hotels, unter anderem auch ein Motorradhotel gibt. Das ist Plan 1. Und der zweite Plan hängt gerade noch von einer Rückmeldung ab. Michel, erklär du das doch bitte.
Genau, also es kann durchaus sein, dass wir jetzt heute Morgen das erste Mal im Podcast eine Live-Schalter haben. Allerdings nicht in der Aufnahme direkt, sondern ich warte momentan gerade auf einen Rückruf von Lars Sänger. Lars Sänger, die ein oder andere wird ihn kennen. Der hat bei mir auf dem Kanal schon immer wieder mal eine Rolle gespielt, ist ein absoluter Fahrwerksexperte und betreibt mit Moto Radke als Kompagnon einen Motorradladen in Gera, beziehungsweise in Gera und Umgebung. Da wird gerade ein neuer Standort tatsächlich geplant. Und weil wir ja am Freitagabend schon anreisen und in dieser Ecke unterwegs sind, haben wir uns, also Jan und ich, uns gedacht, hey, das wäre doch super cool, wenn wir unsere Podcast-Ausfahrt noch aufwerten könnten und so ein bisschen Fahrwerksbasics vermitteln bei eben Lars Sänger, der da wirklich einen mega guten Job macht. Ich habe meine Einzelheit dort gehabt. Ich habe meine Triumph für ihn abstimmen lassen. Ich war dort auch schon mal auf einem Fahrwerksseminar. Das ist mega, mega spannend. Und der weiß das wirklich wie kaum ein Zweiter in Deutschland. So kommt es mir auf jeden Fall immer vor. Und habe da jetzt eben tatsächlich auch angefragt. Lars hat auch Lust. und klärt jetzt aber aktuell gerade noch die Terminlage ab, ob wir das eben innerhalb dieser Tage mit einbauen können. Und da warte ich jetzt gerade auf Rückmeldung. Er wollte sich zeitnah melden. Es kann sein, dass es jetzt während der Aufnahme noch passiert oder eben kurz danach. Dann lassen wir das euch aber natürlich noch wissen. Ich hau das dann auch einfach mit in die Podcast-Beschreibung rein. Beziehungsweise Jan macht das. Dann haben wir die Informationen dann mit dazu. Und genau, das ist im Moment so das Bottleneck in der Planung so ein bisschen, weil wir uns eben für euch gedacht haben, wir gibt noch ein bisschen einen extra Bonus, gibt noch ein bisschen was dazu. Außer fahren eben und Bier trinken, vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinformationen zum Thema Motorrad aus fachkundiger Quelle. Ja, und das ist im Moment eben jetzt der Knackpunkt sozusagen. Und wenn das dann steht, dann gibt's dann eben auch finale Hotelinfo und finale Info zu Anfangs- und Endpunkt unserer Ausfahrt.
Wäre ultra geil, wenn es klappt, aber in beiden Fällen auch Oberhof da die Ecke, ultra schön, haben wir, glaube ich, da die gute Grundlage, um ordentlich Motorradspaß zu haben. So, und jetzt kommen wir also nochmal auf dein Kombi zu sprechen. Ganz ehrlich, also du sagst es, maßgeschneidert, Bequemlichkeit hier und da, aber du hast auch mal, weil du jetzt hier die ganze Zeit relativ entspannt sitzt, mal erzählt, ich glaube, da warst du das erste Mal so auch bei der Anprobe, dass du eigentlich, wenn du, das kennen wir ja auch von nicht maßgeschneiderten Lederkombis, wenn du jetzt normal sitzt, nicht in dieser Motorradposition, dürfte es doch eigentlich völlig unbequem sein, weil ja in dieser sportlichen, und du hast ja den auch darauf ausgerichtet, Sportmotorräder zu bewegen, man ja sehr nach vorne geneigt ist, das heißt, die Wirbelsäule sehr, sehr lang wird, weil du diese Rückenbiegung sozusagen hast. Und jetzt sitzt du aber sehr aufrecht gerade da, jeder Orthopäde wäre stolz auf dich. Sollte das dann nicht total unbequem sein?
Nee, ist es tatsächlich nicht. Also es ist unbequemer, wenn ich stehe. Das ist quasi auch so dieser Effekt, den du so merkst. Ne? Dann spürst du, also unbequem ist tatsächlich falsch, ne? Aber du merkst halt,
wird dass eng am Schnippi.
Auch das nicht. Also das ist tatsächlich sehr gut gelöst. Das war auch, ist auch bei...
Der hängt frei.
Wirklich, also pass auf, das ist im Rahmen dieses Maßnahmeprozesses auch ein wichtiger Punkt gewesen. Da wird nämlich quasi der Umfang sozusagen, beziehungsweise die Länge zwischen Hals und, wie sagt man das, wie nennt man denn den Bereich, wenn es quasi die Kurve um das Gemächt und dann hinten wieder hoch. Also es wird quasi der komplette Umfang quasi gemessen. Und das wird dann beim Schneidern berücksichtigt und auch jetzt wird es etwas speziell, vor allen Dingen für die männliche Zielgruppe. Es gibt ja auch speziell auf Frauen geschneiderte Lederkombis. Und zwar ist es so, dass dann quasi auch wie so ein Reservoir quasi geschaffen wird, dass vor allen Dingen, wenn du dich hinkniest, ne, dass das halt irgendwie nicht abgequetscht wird, sondern wirklich da ein Raum geschaffen wird, wo sich dann das überflüssige Material frei bewegen kann. Also es ist überhaupt gar nicht unangenehm, nicht unbequem, weder im Stehen noch im Sitzen. Und je mehr du, so wie du es gerade angesprochen hast, in die Motorradposition kommst, umso lockerer, leichter fühlt sich das Ding an. Und wie gesagt, ich habe das gestern angezogen, bin dann auch wirklich eine Stunde, also nicht, weil ich es musste, sondern weil es mich halt einfach überhaupt gar nicht gestört hat, ne? Eine Stunde da im Laden noch rumgesprungen, wir haben noch Aufnahmen gemacht, ich habe noch zusammengeräumt und so und habe dabei immer quasi meine Klamotten auch angehabt. Und auch jetzt ist es so, du merkst natürlich beim Stehen, dass dass in Anführungsstrichen der Kombi für die Stehposition so ein bisschen zu in Anführungsstrichen kurz ist vom Oberkörper her, ne? Also das will dich natürlich schon in diese Fahrposition bringen. Du hast so auf den Schultern merkst du das natürlich, ne, dass du so ein bisschen Druck hast, mein, wenn du dich entfalten willst. Aber sobald du halt eher eine sitzende Position bekommst, entspannt sich das. Deswegen kann ich hier auch sehr, sehr relaxed quasi sitzen. Und ich habe, während du jetzt in unserem Vorgespräch nochmal kurz um die Ecke warst, habe ich mich jetzt auch quasi so in typischer Racing-Manier mal hingekniet, ne? Also es gibt ja diese Hocke, ne, die man machen kann, dieses typische Squat. Ne, was vielen Leuten auch ja auch ohne Klamotten schwerfällt, dass man sich halt wirklich komplett hinsetzt im Knien. Weißt du, was ich meine? Also, dass die Beine so ein bisschen abgespreizt sind und dass halt quasi der Körper komplett auf den Fußsohlen aufstehst und aber nicht nach vorne oder nach hinten kippst, sondern halt einfach nur entspannt sitzt. Da musst du die Beine so ein bisschen breit machen und viele Profifahrer...
Wie man das auf so französischen Toiletten, genau, oder so machen muss.
Genau, wie man das auf den französischen Toiletten machen muss. Und viele der Profifahrer machen das ja auch ganz kurz, bevor sie sich aufs Motorrad setzen. Und auch das ist einfach super entspannt möglich, ne? Und was bei mir ein ganz wichtiger Punkt ist, ist tatsächlich der Halsbereich. Da merkt man das ja ganz oft, ob irgendwie was gut sitzt oder nicht. Mhm. Weil ich habe eh so einen druckempfindlichen Hals. Und das ist halt einfach mega entspannt, auch in dieser Position. Und du siehst ja, ich sitze hier vor dir, ich habe ja das Ding komplett bis oben hinzu. Also wirklich super, super entspannt. Also ich habe gestern auf der Heimfahrt so überlegt und auch beim Essen vorher noch mit Leuten so ein bisschen hin und her geschrieben zum neuen Kombi. Und wenn ich es schreiben müsste, ist es so eine, würde ich es als Joggingrüstung beschreiben. Also, ne, weil du hast halt wirklich dieses Gefühl, du bist halt einfach komplett eingepackt, ne, weil du ja auch quasi überall sehr, sehr raumgreifende und dicke Protektoren hast, ohne dich dabei aber eingeschränkt zu fühlen in deiner Beweglichkeit, ne? Und ich sitze da hier drin und es fühlt sich halt einfach entspannt und locker an. Also es hat eben so diesen, in Anführungsstrichen, Jogginghosen-Charakter, aber weil du eben das massive Ding drumherum hast und jetzt eben ja auch dieses Airbag-System mit drin ist, was ja auch relativ raumgreifend ist, fühlt sich das halt einfach an, als wärst du in der Rüstung eingepackt. Also mega, mega cool, supergeil.
Und jetzt kamen wir auch zu den Airbags und uns hat auch mal jemand geschrieben, wie sieht das eigentlich aus, weil du hast es eben auch angesprochen, mit Protektoren und Airbags, also gerade auch noch irgendwie Rückenprotektoren sind ja noch notwendig, wie blablabla, was kann drüber, was kann den Airbag behindern, sprich.
Genau, also wir haben gestern im Rahmen der Übergabe auch das Airbag-System tatsächlich erst eingebaut und uns entschieden, welchen wir denn reinbauen. Ne? Das so die Skillskin-Kombis sind Alpine Stars AirTag prepared, also die sind vorbereitet, dass ein Alpine Stars Airbag reinkommt. Und es geht aber natürlich bei diesem, nicht bei diesem Kombi, sondern bei normalen Kombis auch, dass man eventuell ein System integriert, ne? Ob das jetzt ein InMotion ist, ob das ein Alpine Stars ist, ich weiß gar nicht, wer noch alles so Zubehörsysteme baut. Also InMotion ist ja so ein großer Anbieter.
Die wurden doch von Held gekauft, oder? War das nicht so?
Genau, also Held hat tatsächlich da sehr, sehr viel mit denen zu tun. Ich glaube, die machen auch den Vertrieb. Ob die gekauft haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Optionen, das nachzurüsten. Ich weiß nicht, ob Dainese dieses DR-System auch als Nachrüstvariante anbietet. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Also, wir haben uns gestern auf jeden Fall dediziert mit den Alpine Stars-Varianten auseinandergesetzt, weil einfach der Skillskin-Kombi Alpine Stars prepared ist und so geschnitten und auch das Zeug schon reingelegt, also quasi damit die Leuchte am Arm sichtbar ist und die Kabellage ist da quasi schon drin, ja. Sodass man den Kombi mit Rückenprotektor und normaler Protektorenausstattung fahren kann, ohne Airbag oder den Rückenprotektor in einer Variante dann rausnimmt und den Airbag-System integriert. So, und es gibt drei verschiedene Airbag-Systeme zum Nachrüsten von Alpine Stars, die eben auch für andere Kombis funktionieren. Also man kann zum Beispiel, wenn der Kombi den Platz hergibt, einen Alpine Stars Airbag in einen Dainese-Kombi setzen. Das geht zum Beispiel auch. Oder in einen Held-Kombi. Wie gesagt, wichtig ist, das lässt sich nicht pauschal machen, sondern da muss geguckt werden, ob halt genug Platz da ist. Und jetzt komme ich auch zu dieser Frage von unserem Zuhörer. Kann man denn das einfach machen? Es ist möglich, diese Systeme zu integrieren. Es geht aber nicht in jedem Fall, denn vor allem Kombis, die schon sehr, sehr gut sitzen, vielleicht wenn du auch eine Maßkombi hast, ne, da lässt sich das dann nicht mehr einbauen, weil der Airbag dann nicht mehr den Raum hat, um im Unfall zu zünden und quasi sich zu entfalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist das eine. Und das Airbag-System ist natürlich auch ziemlich groß, ne? Also wenn man sich einen klassischen Rückenprotektor vorstellt, das Airbag-System im Höcker ist ungefähr dreimal so dick, so an der dicksten Stelle. So kann man sich das vorstellen. Und das muss natürlich auch reinpassen. Und das ist so dieser große Unterschied zu diesem In-Motion-System. Das ist ja mehr oder minder wie eine Weste, so die halt in Anführungsstrichen nur über die Schultern geht. Und dieses Alpine Star-System ist aber tatsächlich so ausgelegt, dass es eben auch die Schultern mit abdeckt. Schultern
ja, und Oberarm. Da gibt's ja unterschiedliche, ne? Ich meine, es ist, glaube ich, auch das Alpine Star-System. Wir wollen ja gar keine Werbung machen. Das ist bloß das Produkt, mit dem wir uns, glaube ich, jetzt hier am ehesten auskennen.
Genau, also und was halt gestern die große Rolle, also was ich jetzt halt benutze und auch die größte Rolle gespielt hat.
Also ist keine Wertung und nicht irgendwie hier ist die einzig wahre Airbag-Technik. Aber ich hatte mich damit ja auch mal beschäftigt und ich weiß, dass Alpines das ja auch angefangen hat mit auch so relativ rudimentär, also einfach so Torso, Airbag sozusagen, und das dann ausgeweitet hat. Und mittlerweile haben die, glaube ich, sogar einen Anzug, der dann sogar auch an den Oberschenkeln zündet, also wirklich der komplett den Körper einnimmt.
Genau, also das System hatte ich gestern auch an. Bitte, weiter.
Ja, die Frage für mich ist jetzt, weil du sagst, ihr habt darüber diskutiert und gesprochen und so weiter, was waren denn jetzt die Faktoren? Also was habt ihr denn da gesprochen, die dann ausschlaggebend waren für welche auch immer geartete Entscheidung?
Genau, also ich habe natürlich in meiner Funktion als, ich sag mal, Journalist mir bei Alpinestars alle Systeme, die jetzt für, ich sag mal, Lederkombis, für einteilige Lederkombis, für den Straßen- und Rennstreckenbetrieb in Frage kommen, habe ich mir organisiert, habe mir das alles genau angeschaut und dann einfach abgewogen, was macht denn für meinen Use Case so den größten Sinn. Dazu wird's auch eine Geschichte geben. Wie gesagt, das ist kein Vergleich. Das soll nicht herausstellen, welches ist denn nun das beste Airbag-System, sondern das ist eben tatsächlich für diesen Use Case. Ich will ein Alpinestars-System, was macht denn Sinn? Und es gibt da drei verschiedene Varianten, den Tech R5, Tech R10 und Tech R Race E. So, der Tech R5 ist quasi die allgemeinverträgliche Straßenvariante. Das ziehst du quasi an wie so eine Jacke. Kannst du vorne dann zuzippen. Und der ist die günstigste Variante. Ich glaube, Einstiegspreis sind da 650 Euro. Kannst du unter den Lederkombi anziehen. Und der unterscheidet sich von der Technik und von der Blase nicht so besonders, oder eigentlich nicht von dem Race-E-System. Der Unterschied ist die Anzahl der Sensoren. Also der ist halt deutlich weniger mit Sensoren ausgestattet, 6 versus 12. Also der Tech R5 hat 6 Sensoren, der Tech R Race-E und auch der Tech R10, dieses neue System, haben jeweils 12 Sensoren. Also sie sind deutlich empfindlicher und können sehr deutlich oder können besser erkennen, ist das jetzt eine kritische Situation oder eben nicht? Und was einen großen Unterschied ausmacht, ist das Zündverhalten. Der Tech R5 hat eben den Straßeneinsatz im Zweck. Das ist auch eine Straßenversion. Das heißt, wenn du da einen Unfall hast und der Airbag erkennt, ich muss auslösen, dann lösen beide Kartuschen aus. Also dieses Airbag-System für den Straßen-Airbag und den Race-E hat 2 Gaskartuschen. Und die lösen beide aus, weil auf der Straße einfach immer im Notfall maximale Aufblasen nötig ist, weil du ja irgendwo dagegen stürzen könntest. Ne? Du könntest ja irgendwie, was weiß ich, Bordstein, Leitpfosten, Baum oder was auch immer. Ne? Und das versucht eben dieses System mit maximaler Entladung abzudämpfen. Dieses Race-E-System hat die gleiche Blase, hat die gleichen Kartuschen, da löst im Sturzfall aber nur eine Kartusche aus, weil das einfach ausreicht, um diesen normalen Aufprall abzudämpfen. Und dann eben der Vorteil ist, du kannst dich wieder draufsetzen aus dem Motorrad und weiterfahren und könntest nochmal stürzen und hättest nochmal einen Airbag-Schuss. So, das ist dieses Race-E-System. Das ist aber nur für die Rennstrecke, ne? Weil eben die Gefahrensituation, die Schutzsituation eine andere ist, als es auf der Straße ist. So.
War das aber nicht so, dass man das auch irgendwie per App einstellen kann und es gibt irgendwelche Systeme, war das Alpinestars oder war das irgendwie ein anderer, wo man sagen kann, hey, jetzt will ich die Road-Funktion und jetzt will ich die Race-Funktion
das
steuern kann?
Genau, das ist bei diesem Tech Air Race System ist das so. Da kann ich quasi die Straßenvariante einstellen. Bei dem Tech R5 geht das nicht. Und grundsätzlich lassen sich die Airbags oder müssen die Airbags über eine App und über Bluetooth-Konnektivität quasi gesteuert werden. So, das ist tatsächlich ein technisches System sozusagen. Und die nächste höhere Sicherheitsstufe sozusagen ist dann diesen Tech R10. Mhm. Das ist dieses Anzugssystem. Das ist quasi, normalerweise ziehst du ja unter einen Lederkombi einen Unterkombi an und dieses Tech R10-System ist quasi ein Unterkombi, in dem dieser Airbag integriert ist. Und der hat eine andere Blasenform. Da sind die Schultern etwas anders gestaltet, aber auch Schultern und Oberarm sind abgedeckt. Du hast den Torso abgedeckt, also Brust und Rücken. Der Rücken-Airbag ist deutlich länger als bei diesem Tech Air Race-E-System. Das geht quasi bis über den Steiß. Und du hast eben an den Hüften auch Airbag-Bereiche, die auslösen und zünden. Und weil dieser Airbag deutlich größer ist, also du hast deutlich mehr Volumen, deutlich mehr Blase, die gefüllt werden muss, lösen bei diesem System im Sturzfall beide Kartuschen aus. Das heißt, du hast auch nur einen Schuss sozusagen. Also du musst dann, wenn du mit diesem Ding gestürzt bist, musst du einen Service machen, musst das Ding erneuern lassen, hast keinen zweiten Schuss. Und jetzt nochmal zu dieser Eingangsfrage, auch mit dieser Kombination mit Rückenprotektor etc. Bei diesem System sind Rückenprotektoren tatsächlich auch zusätzlich noch mit integriert. Also du hast natürlich Sturzmomente, in denen der Airbag nicht auslöst, ne, weil der ja nur in Situationen auslöst, in denen Airbag-Schutz quasi nötig ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Lowsider hast, ne, also quasi das Vorderrad einklappt, ne, und du jetzt nicht irgendwie im hohen Bogen vom Motorrad fliegst, braucht der Airbag normalerweise nicht auszulösen. Das weiß es, das erkennt das System, also vor allen Dingen dieses 12-Achsen- oder dieses 12-Sensoren-System deutlich besser und löst dann eventuell nicht aus, aber du rollst ja vielleicht trotzdem, aber mit Geschwindigkeiten, die eben dieses Airbag-Auslösen nicht benötigen, aber du wirst ja trotzdem am Rücken dann einen gewissen Schutz haben und dafür gibt's eben auch aber wirklich einen kleinen Airbag, in den kleinen Protektor in diesem Airbag-System integriert. Ist ein SASTEC Level 1 Protektor tatsächlich. Wir haben das gestern auch mal auseinandergenommen und uns das angeguckt. Also da hast du einen kleinen Schutzsystem drin. Und was du aber natürlich machen kannst oder was natürlich zu empfehlen ist, wenn du das Ding mitnimmst, vor allen Dingen ne, Schwerpunkt Rennstreckenbetrieb, nimmst halt einen Rückenprotektor mit. Und wenn das Ding ausgelöst haben sollte und Moped fährt aber noch, dann nimmst das Airbag-System raus, baust die nötigen Protektoren dafür ein, also Rückenprotektor in dem Fall, oder nimmst den halt als Rucksacksystem und kannst dann trotzdem weiterfahren.
Mhm.
Genau. Also spannendes und umfangreiches Thema. Und wir haben gestern, wie gesagt, alle drei Systeme uns mal genauer angeschaut. Und ich habe mich dann aber tatsächlich für dieses Race-E-System entschieden. Einfach, weil es halt in Anführungsstrichen die doppelte Option sozusagen bietet im Fall der Fälle. Du kannst dann eben noch ein zweites Mal auslösen. Danach tatsächlich noch eine Information an dieser Stelle. Muss aber das System komplett getauscht werden. Also da wird die Airbag-Blase ausgetauscht und die Kartuschen neu befüllt. Wenn zwei Auslösungen erfolgt sind, garantiert halt Airbag oder kann Alpinestars nicht mehr für die Dichtigkeit oder für die Nähte, in Anführungsstrichen, diese Airbag-Blase hundertprozentig garantieren. Deswegen muss dann quasi die Blase ausgetauscht werden.
Und das ist bei dem anderen System nicht so? Doch auch,
das
oder?
Ist bei dem, genau, also es gibt bei dem anderen System, bei dem Tech R10, gibt es nach diesem Auslösen mit beiden Kartuschen, weil natürlich diese ne, nur eine Auslösung stattfindet, gibt es dann ein Prüfverfahren. Ne? Also das muss natürlich dann trotzdem eingeschickt werden, weil beide Kartuschen leer müssen getauscht werden. Und wenn das eingeschickt wird, dann prüfen die quasi in so einer Inflationsanlage, ob das System noch dicht ist. Dann werden die Kartuschen wieder reingeschraubt und dann kriegst du das Ding zurückgeschickt. Dann müssen nicht beide, da muss dann nicht die Blase getauscht werden. Bei einem Auslöser, bei einer Auslösung. Wenn dann das zweite Auslösung ist, musst du es wieder hinschicken, da wird wieder geprüft und dann halt eventuell entschieden, okay, wird getauscht oder nicht.
Okay. Genau. Spannend.
Absolut, absolut. Also es wäre jetzt natürlich an dieser Stelle, weil wir jetzt, Jan hat es vorhin schon angedeutet, sehr Alpinestars-lastig waren, wäre natürlich von meiner Seite natürlich auch spannend und interessant zu wissen, wer von euch denn tatsächlich einen Zubehör-Airbag verwendet, welches System das ist, was ihr da so für Erfahrungen auch gemacht habt und wie das mit den Kombis, mit denen ursprünglich kein Airbag vorgesehen war, wie das da funktioniert, wie das vom Tragekomfort ist. Lasst uns das gerne mal wissen, also was ihr da für ein System benutzt und mit welchem Kombi ihr das kombiniert. Und vielleicht auch hat der eine oder andere auf der Rennstrecke ja mit so einem unter dem Airbag getragenen Zusatzsystem schon Erfahrungen gesammelt. Lasst uns das doch gerne mal wissen.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
So.
So nämlich.
Du musst heute die Überleitung zum nächsten Thema schaffen. Ich bin kognitiv nicht da.
Ich merke das schon so, ne? Ihr habt es ja vielleicht auch schon festgestellt. Normalerweise ist es ja so, ich erzähle und dann grätscht der Jan rein, da muss er ganz kurz intervenieren und so dies, das, Ananas, Entschuldigung, jetzt fehlt mir das noch ein. Aber das verhält sich heute relativ ruhig. Jetzt ist aber tatsächlich Jan nicht am ursprünglichen oder am normalen Aufnahmeplatz, sondern Jan ist tatsächlich unterwegs und hat jetzt den Freitagabend nicht in München wie üblich genossen, sondern du bist ja gerade in Barcelona, in
España.
Bella España.
Catalunya. Nee. Müsste man die wahrscheinlich ja. Sagen, ja.
Die sind richtig, ja richtig, ne? Das ist ja, die sind ja sehr, sehr stolz auf ihre katalonische Region und katalonischen Wurzeln. Wie lange bist du denn jetzt da schon? Und hast du denn schon den spanischen Motorrad- und Zweirad-Vibe verspürt? Wie ist denn das jetzt gewesen?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Also ich bin jetzt hier eine Woche, ich bin zu Ostern hergefahren. Ich besuche hier eine Freundin, meine Schwester, Schwager waren auch mit dabei. Die sind aber schon zurück. Ich darf jetzt hier noch die Wohnung der Freundin weiter ein bisschen nutzen. Motorrad-Vibes, ja. Tatsächlich habe ich erstmal geschaut, Circuit de Catalunya ist ja auch nicht so weit entfernt. Leider kommt die MotoGP und ähnliches erst im September hierher. Dieses Wochenende ja in Austin, also wenn ihr das hier hört, war vielleicht sogar schon das Rennen, the Circuit of the Americas oder wie das heißt.
Kota, jawohl.
Ja, tatsächlich mal, wenn wir mal kurz im Verkehrsbereich bleiben, aber so ein bisschen auch weg von Motorrad kommen. Erstmal total spannend. Ich war, glaube ich, vor 5 Jahren oder so schon mal in Barcelona und hatte das gar nicht so drastisch in Erinnerung, was die machen, wenn wir mal so über urbane Mobilität sprechen. Haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht, so Zukunft der Mobilität und so weiter. Zweiräder motorisierte hier natürlich omnipräsent weiterhin, aber grundsätzlich hat sich diese Stadt hier brutalst verändert. Also wirklich, es gibt natürlich die Hauptverkehrsadern, wo auch ordentlich Verkehr sozusagen ist. Aber sobald du in diese Wohnviertel gehst, haben die brutalst die Straßen entlastet oder verändert. Es sind überwiegend nur noch Einbahnstraßen. Das geht hier halt auch ganz gut, weil das alles so, wie sagt man mal, schachbrettartig ausgerichtet ist. Ja.
Ja.
Das heißt, kaum Verkehr in zwei unterschiedliche Richtungen oder in die entgegengesetzte Richtungen. Ultra viele Fahrradwege, aber auch so gebaut, dass du nicht einfach nur diese Pop-Up-Lanes, die du jetzt in Deutschland aus verschiedenen Städten kennst, die dann aber
Amstatt immer zum noch Beispiel,
die dann irgendwie immer noch zwischen Straße und Parkplätzen sind, wo du dann irgendwie regelmäßig in Konflikt kommst, also sowohl als autofahrende Person mit Fahrradfahrern, die dann da irgendwie rausfahren und umgekehrt natürlich genauso, sondern das ist dann irgendwie immer separiert. Also erstmal super spannend zu sehen, was hier in Barcelona sozusagen denn geht. Für mich die Ultra-Bereicherung. In München wohne ich so, dass da in der Nähe so ein Knotenpunkt ist oder so ein Lager von diesen orangenen Müllfahrzeugen und Saugfahrzeugen, weißt du? Kennst du diese orangen Traktoren?
Ja.
Dass diese Saugmaschinen natürlich Lärm machen, okay, aber auch die der herkömmlichen StraßenarbeiterInnen, die letztendlich einfach nur irgendwie einen Kehrbesen durch die Gegend fahren, sind halt alles irgendwie so Traktoren. Und wenn du da unterwegs bist und morgens um 8 geht's los, da hat dann irgendwie der Wecker geklingelt und Schicht fängt an, dann ist da mal eine Armada an lauten Fahrzeugen, die da lang schubbelt. Das wäre jetzt für mich heute der Endgegner. Und hier halt sehr, sehr viel Elektromobilität. Auf der anderen Seite bin ich total überrascht. Auf keinem dieser Dächer siehst du irgendwie Solarpanels. So, jetzt komme ich aber ganz weit weg von deiner eigentlichen Frage. Was krass ist, die haben ultra viele von diesen Elektroscootern hier. Die haben wir mittlerweile auch in Deutschland in den meisten Großstädten. Also ich rede nicht von diesen Rollern, also diesen Tretrollern, diesen elektrifizierten. Die sind hier offensichtlich sogar verboten. Die gibt's hier gar nicht. Sondern ich meine,
was ich tatsächlich begrüßen würde, so, ich glaube, da gibt's ja auch in Deutschland irgendwie Bestrebungen oder ich weiß nicht, zumindest auf Gemeindeebene. Nee, warte mal, was, Amsterdam?
Paris hat's jetzt verboten ab September.
Oder Paris, so, ne? Ja. Also irgendwas in diese Richtung finde ich auch tatsächlich wirklich super gut, weil
Alter, es ist wirklich krass.
Gemeingefährlich halte. Nicht und gar nicht mal im Fahren, sondern weil sie halt einfach überall rumliegen, rumstehen.
Tatsächlich mache ich gerade wieder zumüllen. Ja, ich habe gerade wieder Physiotherapie, weil meine Schulter wieder so ein bisschen rumzwackt und mein Physiotherapeut ist tatsächlich blind. Und der ist jetzt auch nicht einer, der sich dann querstellt und sagt, alles scheiße, aber er sagt halt, für ihn als blinde Person ist es halt echt herausfordernd, weil er kennt seine Wege, er weiß, wo Mülleimer sind und im Gegensatz zu Fahrrädern stehen die halt wirklich einfach immer vogelwild rum. Und er meint, er hat ständig irgendwie den Lenker von so einem E-Scooter im Bauch hängen, weil er halt mit seinem blinden Stock da langläuft und wenn die sich bewegen, dann ist es ja quasi wie so ein Z, das dieser Stock abbildet, ne? Also den er dann so auf den Weg malt. Und damit kommt er halt regelmäßig an diesen Rollern gerade so vorbei, ne? Also er wischt dann quasi mit dem Stock nach rechts und wischt dann wieder nach links und macht in der Zeit einen Meter nach vorne und ist dann quasi genau in diesem dünnen Trittbrett dieses Rollers vorbei und latscht da voll rein. Also das ist dann sehr auffällig, wenn man hier mal wieder in einer großen Stadt ist, wo die einfach nicht sind, wie deutlich leerer dieses Bürgersteigbild sozusagen ist. Gibt viele Personen, die nutzen die dann quasi privat, also haben eigenen, fahren damit durch die Gegend, die stellen die aber auch nicht einfach irgendwo hin oder schmeißen die irgendwo in den Fluss. Naja, auf jeden Fall, also irgendwie eine sehr entspannte Verkehrssituation hier. Und ich habe es ja gesagt, viele von diesen 50er-Rollern, Elektrorollern. Mhm. Und als natürlich total motivierter Mensch, der keinen Bock hat zu laufen, sondern trotzdem dann da rumfahren will, habe ich mir jetzt ja irgendwie schon 5 Apps runtergeladen. Es gibt die Seat, hat eine eigene Motorroller-Flotte. Ich wusste gar nicht, also da steht halt Seat-Moto drauf oder sowas.
Wie heißt der denn? Wann habe ich das gesehen? Da gibt's auch in Deutschland inzwischen, ich glaube Ende letzten Jahres gab's da mal eine Pressemitteilung, dass sie jetzt eben diese Rollerflotte oder beziehungsweise dieses Produkt, ne, diesen Roller. Heißt der nicht auch irgendwie Nui oder Zoe oder irgend sowas? Ne, ich weiß es gar nicht mehr, ist völlig Wurst. Auf jeden Fall haben die einen recht, in Anführungsstrichen, schicken 50er Elektroroller auch, ja.
Ja, und vor allem, also, und dann gibt's hier noch irgendwie so einen anderen Anbieter, der hat dann im Style von so einer alten Schwalbe Elektroscooter, also ganz
also so wie die Emmys früher?
Ja, genau. Ja, aber so in grün, gut, die sind irgendwie so ein bisschen räudig.
Seat Mö oder Seat Mo heißt das Ding.
Aha. Mö. Und es gibt dann auch Roller, da kannst du dann einfach mit so einem Mode-Button die Geschwindigkeit ändern. Also du kannst den Standard-Modus nehmen, dann fahren die bis 50, kostet irgendwie 30 Cent die Minute. Und dann drückst du auf den Knopf und dann können die auf einmal bis 80 fahren. Kostet irgendwie, keine Ahnung, 35 Cent die Minute oder so.
Oh, krass.
Also es ist echt ganz cool. Aber Motorrad, ja, also es fahren dann schon auch viele ältere Modelle hier irgendwie rum. Aber so in der Stadt, so die richtigen fetten Prachtdinger, da musst du dann doch wieder irgendwie in die Alpen oder sonst wo. Siehst du hier bisher relativ wenig.
Ah, okay. Was mir jetzt in diesem Zusammenhang noch einfällt, ne? Also in Deutschland wäre das ja so, Führerschein, kannst du mit einem Autoführerschein so ein Rollerding fahren bis 50 km/h, was jetzt ja, glaube ich, auch geändert werden soll. Da ist ja, wenn ich das richtig informiert bin, auch gerade, ich glaube, auf EU-Ebene basierend die Bestrebung da, diese Geschwindigkeit bei den 50 Kubik und 50 Rollen auf 60 km/h zu erhöhen. Aha. Einfach aus Sicherheitsgründen. Muss ich mich aber nochmal schlau machen, habe ich jetzt die Tage aber wahrgenommen. Ja. Und wenn du jetzt aber sagst, dieser Seat, ich habe das jetzt auch mal geschaut, der ist hier, wenn man das googelt, ist er als 125er ausgewiesen. Und wenn du sagst, ich kann mit einem Mode-Button die Geschwindigkeit ändern, darf man den als Autofahrer dann überhaupt fahren? Weißt du irgendwas? Gibt es da irgendwie eine Regelung in diesen Apps, dass du irgendwie Führerscheinklasse oder so hinterlegen musst?
Michel, ich bin da wieder naiv wie sonst was rein. Du musst deinen Führerschein abfotografieren, dann wird es verifiziert und eine Stunde später kannst du das Ding nutzen. Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe gestern nur auf den Tacho geschaut und dachte so, holla die Waldfee, auf einmal steht da 60 drauf. Was ist da los? Und damit fliegst du ganz schön. Ey, wir sind eigentlich in Spanien, die, guck mal, ich sollte mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil
also jetzt wurde da bist auf jeden Fall, ja.
Ja, da kommt so ein bisschen das Benzin im Blut durch, da ballerst du halt durch und ich denke mir schon so, man, die fahren hier alle so vorbildlich. Also hier wird wirklich konsequent 30 oder 50 gefahren. wie das halt irgendwie erlaubt ist. Und dann ziehst du da mit so einem Roller vorbei und vielleicht sollte ich mich damit doch mal beschäftigen. Vielleicht haben die ganz schön hohe Strafen und ich wäre der Arsch, wenn irgendwie ich da angehalten werde. Vielleicht sollte ich mir da
mal Gedanken machen. Wirst du direkt hier beim Ausreisen irgendwie in der Grenze eingebuchtet, hier Jan Brüssel, Fahndung läuft hier wegen Verkehrsvandalismus.
Ja, drastisch. Aber ich meine, heute muss ich mir keine Gedanken machen, weil so vernünftig bin ich ja, dass ich weiß, dass ich heute auf gar keinen Fall irgendwas Motorisiertes bewegen sollte.
Besser ist das, ja.
Ja. Bringt mich kurz mal zu einem anderen Thema, mal kurz hier mit so Mythen aufräumen, wenn wir das überhaupt können, wir haben ja meistens keine Ahnung. Aber wie ist es, wenn du in der EU irgendwo ein Verkehrsdelikt begangen hast und das nicht zahlst? Da können die dich irgendwie 5 Jahre dran bekommen oder was bei der Einreise und irgendwie habe ich mal sowas gehört. Weil das Ding ist, ich habe mal mit einem Mietwagen in Italien Post bekommen. Von wegen hier zu schnell. Und die Italiener sind ja irgendwie immer so, kriegt noch Skonto, wenn du halt schnell reagierst.
Ja.
Und dann war ich sogar sofort. Auch so, ja. Dann habe ich direkt zurückgeschrieben und gesagt, jo, schick her die Rechnung, alles klar, ich bezahl's und so. Und dann kam die wieder was. Dann bin ich aber auch eine Woche später umgezogen und habe mir gedacht, vielleicht hat sich durch die Adressänderung, wurde das nie zugestellt, keine Ahnung. Ging aber irgendwie tatsächlich, glaube ich, die sind ja recht teuer da, um 200 Tacken oder so. Und dann kam die wieder was. Und seither habe ich irgendwie immer so einen kurzen Moment der Sorge, wenn ich über die italienische Grenze fahre, ob sie, weil es sich dann vielleicht angestaut hat, dann irgendwie kommen und sagen, ey, pass mal auf, du stehst ja bei uns in der Kartei drin, dich nehmen wir jetzt ran. Oder also, ob ich nach 5 Jahren sagen kann, geil, Absolution.
Also aus dieser, auch aus dieser Perspektive kann ich Erfahrungswerte teilen.
Natürlich.
Hat sich tatsächlich jetzt vor kurzem erst zugetragen. Und zwar habe ich vor, wann war das jetzt? Ende letzten Jahres, habe ich nach wirklich 3,5 Jahren Post bekommen aus Slowenien. Wegen dem Parkdelikt. So, da hatte ich irgendwie morgens das Ding nicht gezogen, ne? Also es war Pfennigbetrag so, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 2,50 Euro nicht bezahlt oder was? Also ich habe es bezahlt, es war nur, wir sind in einem Viertel untergekommen, haben so ein Airbnb gehabt und haben geguckt, okay, nee, hier muss ich jetzt nicht parken. Quasi hier kann ich nicht kostenfrei parken. Und hab dann das Auto abgestellt, hab für den Abend quasi noch bezahlt und ich wusste, okay, am nächsten Morgen geht's halt irgendwie um 7 geht's wieder los und wir sind halt um 8 im Auto gewesen, haben das Ticket eingeworfen, sind weitergelaufen, es hing dann auch nichts dran, hab ich gedacht, okay, hat geklappt und in dieser Zeit zwischen 7 und 8 ist aber tatsächlich die Politesse vorbeigelaufen und hat das dokumentiert, so. Und es ist aber 3,5 Jahre her und dieser Fall ging dann an. Es gibt ja, wie soll ich sagen, Verkehrsanwälte oder Kanzleien, die spezialisiert sind auf die Nachverfolgung von solchen Geschichten. Mhm. Und das ging dann tatsächlich auch an eine Kanzlei in Kroatien, war das, glaube ich. Und die wiederum ermitteln dann quasi den Fahrzeughalter auf Basis der Fahrzeuginformation. Also wenn du umziehst, meldest du ja auch dein Fahrzeug um. Das heißt, wenn du dann quasi ermittelt wirst, es ist in deinem Fall jetzt natürlich speziell, weil die dich ja schon kontaktiert hatten, aber nehmen wir mal an, du begehst jetzt Geschwindigkeitsüberschreitung oder eben diesen Parkverstoß oder was auch immer und die versuchen dich dann zu ermitteln, dann machen die das logischerweise auf Basis der Fahrzeuginformation und wenn du jetzt in der Zwischenzeit umgezogen bist, dann weiß natürlich die Zulassungsstelle, hey, das Auto ist jetzt irgendwo anders gemeldet und gibt dann quasi diese Information frei. Nachteil an der Geschichte: Das ist ganz schön teuer. Also, ne, weil die haben ja diesen Dienstleister und aus diesen, keine Ahnung, aus der Tagespauschale von 12 Euro, die das dann gewesen wären, werden dann auf einmal 80. So, ne? Und das Schlimme an dieser Geschichte ist, die haben mich an 2 Tagen hintereinander erwischt und jedes ist ein einzelner Fall. Und ich habe halt quasi jetzt dann 160 Euro für zweimal 2,50 Euro nicht bezahlt, sozusagen.
Alter.
Und das eine Mal war halt, wie gesagt, dumm, morgens hingelaufen, hab gedacht, okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde zu spät, alles gut, Ticket reingeworfen und den Tag genossen so, ne? Also ich habe quasi auch für diesen Tag bezahlt, ne? Nur halt einfach 30 Minuten zu spät, ohne es zu merken. Und dann waren wir ja, wie gesagt, im Airbnb und haben in diesem Viertel dann das Auto dann abends auch einmal umgeparkt und haben dann natürlich auch geschaut, okay, wie ist denn das hier? Und es sah aber aus, hey, kein Anwohnerbereich, kein offizielles Gedöns gefunden, Auto umgeparkt und irgendwo versteckt stand dann anscheinend irgendwie doch ein Schild, Und zwar nicht nur Anwohner, also es waren halt auch bei den anderen Autos keine Tickets drin, so, ne? So dass das halt irgendwie hätte nachvollziehen können. Und da gab es dafür dann am zweiten Tag auch noch ein Dings und beides wurde halt jetzt recherchiert und ist jetzt quasi anhängig sozusagen. Und das ist, wie gesagt, 3,5 Jahre her und das gilt auch noch so. Also ich weiß nicht, wie da die Verjährungsfristen sind. Es ist aber tatsächlich so, gerade so bei Geschwindigkeitsübertretungen, dass sie dich quasi auch direkt rausziehen und zur Kasse bieten können und du halt dann nicht weiterfahren darfst, wenn du erwischt wirst innerhalb dieser Gültigkeitsfrist. Aber das ist, glaube ich, auch länderspezifisch. Ich weiß nicht, ob das EU-weit geregelt ist. Wenn da jemand von euch Erfahrung hat, lasst uns gerne mal wissen. Ich versuche mich da auch mal schlau zu machen.
Okay, das heißt, mit dem urbanen Mythos nach 5 Jahren bist du wieder frei. Konnten wir jetzt nicht aufräumen, beziehungsweise das nicht klären. Hey, ihr könnt uns übrigens gerade, was Kontakt wieder angeht, tatsächlich wieder an info@gasgeflüster.de schreiben. Das sollte jetzt tatsächlich wieder funktionieren, nachdem ich das letzte Mal schon mal angekündigt hat. Drastisch. Auch nochmal kurz ein Themenschwenk für alle, die es versucht haben und so eine Domain, wie heißt es, eine Errormeldung bekommen haben. Da zahlst du Geld und dann kündigen sie es aber einfach, ohne dir zu sagen, doch wieder auf. Und wenn du dann anrufst und sagst, hey, wieso funktioniert es nicht? Ja, wir haben es gekündigt. Ja, warum? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das ist so der Wahnsinn. Danke an den Kommentar, der uns dann per Instagram noch erreicht hat, der geschrieben hat, ey, eure E-Mail funktioniert nicht mehr, weil ich teste jetzt nicht täglich, indem ich mir selbst E-Mails schreibe, ob das funktioniert. Ich bin davon ausgegangen, dass es klappt. Jetzt sollte es wieder klappen. Gut, genug der urbanen Mythen. Wir waren aber hier im spanischen Motorradbereich und wenn wir schon in Südeuropa unterwegs waren, können wir auch noch auf eine zweite Story zu sprechen kommen, die ja dich betrifft, denn auch du warst wieder unterwegs. Nicht ganz so weit im Süden, noch ein wenig eher nordöstlich von meiner jetzigen Position, aber aus Deutschland betrachtet immer noch, wie soll man sagen, in der aktuellen Jahreszeit ein Mekka, vermutlich. Du warst an der Côte d'Azur unterwegs, ist die Côte d'Azur, ich habe keinen Plan, einfach was gedroppt, ja, in Nizza.
Richtig. Absolut, genau. Also ich habe dann im Nachgang festgestellt, ich war gar nicht in Nizza, sondern in Antibes. Das ist ja quasi, liegt zwischen Cannes und Nizza an der Côte d'Azur. Also
Hauptsache Italien.
Hauptsache Italien, genau. Ich bin nach Nizza geflogen und dann nach Antibes gefahren. Und ich muss sagen, das war begründet, oder ist begründet um diese Jahreszeit ein Mekka für Motorradfahrer. Dort hat nämlich Suzuki die neue GSX 8S vorgestellt und wir sind in Antibes gestartet und nach Castellón gefahren. Das war quasi so diese Präsentationsstrecke. Und ganz geschichtlich interessierte und vielleicht auch Motorradtouren-versierte Zuhörende wissen jetzt, hey, Moment mal, das ist doch die Route Napoleon, habe ich dann auch festgestellt. Das ist nämlich tatsächlich, fand ich sehr, sehr spannend.
Die ist doch der René hier auch wieder gefahren, oder? A.k.a. Kavazetz, der hat doch immer so krasse YouTube-Videos von Reisen, der ist schon die Tour de Grand Alpes gefahren und ich glaube auch die Route Napoleon. René, melde dich mal, wenn es so richtig war, oder ich könnte auch einfach selbst auf YouTube schauen. Ich habe mir da immer mal Videos von ihm angeschaut, wilde Landschaftsaufnahmen, der absolute Hammer. Schauempfehlung für alle, die Bock haben, sich geile Motorradstrecken anzuschauen. Sorry, Michel, nur der Einwand, fahre fort.
Nein, absolut. Also darum sollte es ja tatsächlich gehen. Also ich war da ja tatsächlich noch nie, habe mich mit dieser Ecke auch noch nicht näher auseinandergesetzt. Das sind die Provenzalischen Alpen, gehören quasi sind Auslöser der Seealpen. Und zwar mega spektakulär. Wir waren da so in diesem Voralpengebiet. Bis Castellón, wo wir da hingefahren sind, fährt man so
auf 13, schon. 14.
Ja, mit der S1000R.
Ja.
Ja, aber nicht bis Nizza.
Doch.
Du, ja, dann kennst du das doch auch.
Warte mal, war ich bei Nizza? Nee, ich glaube, ich war, wie heißt es? Ah, keine Ahnung, erzähl weiter.
Also, Jan ist auf jeden Fall auch da unten schon Motorrad gefahren. Und ich war aber tatsächlich das erste Mal in der Ecke und ich war wirklich mega begeistert. Was für eine geniale Strecke, was für geniale Landschaften. Du hast bis halt quasi, ne, von Null auf Mittelmeerhöhe bis 140, bis 1400
Meter.
Doch,
war ich, Nizza, ja, war ich. Mhm.
Genau, also bist du da unterwegs und ich fand es wirklich absolut faszinierend, weil es so, ich sag mal, der Vorstellung einer perfekten Küstenlandstraße oder Bergrennstrecke quasi extrem nahe kam. Also landschaftlich sehr toll, super kurvig mit so Tunneldurchbrüchen und immer so am Abhang entlang. Und was tatsächlich für diese Präsentation des Motorrads halt auch sehr, sehr spannend war, du hast dort halt nicht nur perfekten Asphalt, sondern das buckelt und bockt auch so ein bisschen. Du hast dann so viele Belagwechsel. Mhm. Und dann fährst du ja tatsächlich eben in die Alpen. Und das war auch ein Aspekt, der dieser Präsentation eine große Rolle gespielt hat. Wir sind gestartet bei, ich weiß nicht, morgens, als wir losgefahren sind, 5-6 Grad auf Mittelmeerhöhe. Ne?
Ja.
Und das war Mitte April und sind halt hochgefahren und es lag halt einfach oben Schnee. Und alles war gefroren. So, ne?
Also das erinnere ich auch noch, als wir dort unterwegs waren. Wir haben einen Tagesausflug dann nach Nizza gemacht. Wir waren quasi in einem Hotel oder wie auch immer, irgendwo inmitten der französischen Seealpen. Fragt mich nicht mehr genau, wo. Und da waren wir dann quasi immer höher. Wir waren im Sommer dort und sind dann halt morgens auch bei 5-6 Grad gestartet. Und als wir dann in Nizza ankamen, waren dann halt irgendwie Ende 20, da wurde es richtig, richtig heiß. Aber das ist der absolute Wahnsinn, was du da in ganz kleinem Raum sozusagen an unterschiedlichen Gefilden dann tatsächlich hast. Und dann kannst du gleich weiter erzählen, aber für dich als Geologe sicherlich auch interessant, nochmal ganz andere Gesteinsarten. Das fand ich überragend. Also wenn du sonst irgendwie da in den österreichischen Alpen oder sonst was unterwegs bist, oder Dolomiten, das ist ja sehr schroff, sehr grauer Stein, sage ich jetzt mal als Laie. Jetzt reden wir über Steine. Es ist ein sehr grauer Stein, kann man sagen. Und dort waren wir unterwegs und auf einmal waren die Berge so rot. War roter Stein.
Ja. Also, das ist, wenn man da unterwegs ist, du siehst halt, das ist halt alles Sediment, ne? Also, du siehst halt immer diese Schichten, diese einzelnen Lagen und dann Schichten und Bänke. Also, Bänke sind es halt, wenn das in Anführungsstrichen dicke Schichtpakete sozusagen sind, ne? Und das ist halt quasi alles abgelagert, ne? Das ist jetzt nicht wie, was fällt mir jetzt ein, wenn du zum Beispiel im Harz oder so unterwegs bist, ne? Da hast du eben vulkanisches Gestein, ne? Was halt quasi so kristallisiert
okay,
Michel, ist.
Ich muss deinen Nerd-Talk ein bisschen bremsen, okay?
Genau, also da hast du eben diese Schichten und diese Farbe kommt eben durch diese, noch eine Hintergrundinformation, damit das erklärt ist, ne? Die Farbe der Gesteine kommt unter anderem durch die Milieus zustande, in denen sie abgelagert wurden. Also wenn du
und
diese
Marseille
rote...
war immer Rotlichtmilieu.
Genau, und diese rote Farbe entsteht dann, es ist quasi Rost.
Ne? Marseille, ist, Nizza, Mann. Oh, ich bin heute echt zu viel zu.
Marseille gibt es mit Sicherheit auch jede Menge Rotlichtmilieu.
Die haben auch rote Steine bestimmt.
Action. Ja, absolut. Und so kommt das eben zustande, ne? Also wenn Sauerstoff im Spiel ist und irgendwie was rosten kann, sozusagen, da kommt diese rote Farbe. So, kurzer Exkurs. So viel rote Steine hatten wir aber auf der Route Napoleon von Antibes nach Castellon, also die Route Napoleon geht bis Grenoble, aber und unsere Tour ging aber nur bis Castellon, hatten wir da nicht so viel, aber tatsächlich jede Menge Fahrspaß beim Fahren, weil es halt einfach so diesen geilen Landstraßencharakter hatte. Und warum habe ich das jetzt erzählt? Weil du halt einfach viel durch diesen Temperaturwechsel, ne, und durch den Frost hast du natürlich auch einfach so Aufbrüche, wie man das halt einfach aus Deutschland kennt, ne, wo halt irgendwie sich Risse gebildet haben oder irgendwie was abgesetzt hat und so. Und das hat halt einfach super viel Spaß gemacht. Und da hat auch tatsächlich jetzt noch eine kurze Info zum Motorrad, war ja GSX 8S, soll jetzt ja Richtung Frühsommer dann auch verfügbar sein, hat mir dieses Moped einfach auch sehr viel Spaß gemacht. Ne? Du hast ja nur 83 PS, also knapp die Hälfte dessen, was dein Moped hat. Oder, nee, warte mal, deine hat 160, ne? Die Version?
Ja, die neue hat dann 165 eigentlich.
165, aber, genau.
Wieso hat die in Anführungszeichen nur 83 PS? Also das ist doch der Name nach ein 800 Kubik Motorrad, oder?
Genau, 776, um präzise zu sein. Aber das ist halt so diese kleine Klasse, ne? Also wenn du hier so MT07 mit mit knapp 700 Kubik oder die neue Honda Hornet 750, die sind ja alle so in dem Bereich und liegen halt alle auch in diesem Leistungsbereich unter 100 PS, weil das ja auch so A2-Mopeds sind. Mhm. Aber ich muss sagen, die Leistung, also Spitzenleistung habe ich gar nicht verpasst, weil das Ding hat, 78 Newtonmeter Drehmoment. Und das Zweizylinder-Motörchen fühlt sich halt an wie so ein V-Twin und hat einfach genug Dampf, so, ne? Und es macht halt einfach mit, so, es war genau die richtige Motorisierung für dieses Landstraßenfahren. Also richtig, richtig, richtig geil. Und wenn du in dieser Ecke warst, weißt du ja auch, da gibt's ja nicht so lange Zwischengeraden oder so, ne?
Nee, halt also so war es jetzt auch gar nicht gemeint. Also ich begrüße es ja sehr, dass nicht alle den Ducati-Weg gehen und immer noch einen drauf und sonst was, ja. Also gerade für diese Strecken, ne? Ich weiß noch, wir sind da irgendeinen Berg hochgefahren. Ultra krass, wunderschöne Aussicht. Du hast bis zum Meer gucken können, waren aber so relativ, da waren gar nicht so kleine Straßen, die waren schon gut breit, aber sehr viele enge Kurven dann auch irgendwie. Ey, ganz ehrlich, mich haben da so eine Truppe von 3 Supermoto-Fahrern, die haben mich fast nass gemacht. Also da kamst du wirklich...
Aber nur fast. Wichtiger. Die haben Jan fast nass gemacht. So, ne? Also die Einheimischen, die da mit ihren Supermotos unterwegs waren, aber die konnten Jan fast das Wasser reichen.
Aber ja, ich glaube, der Unterschied war aber halt, dass die dabei noch irgendwie sich schon Gedanken gemacht haben, was es heute Abend zu essen gibt, irgendwie sich den letzten Film nochmal Revue passieren lassen. Und ich saß
und halt ein T-Shirt und Flipflops unterwegs waren.
Ja, ja, und ich saß da halt mit dem Messer zwischen den Zehen und ich glaube, hätten die Jungs dann nochmal angegast, dann Pokal oder Hospital wäre dann die einzige gewesen. So. Nee, also deswegen meine ich total richtig. Also gerade für diese Strecken, für diese Gebiete ultra geil. Ich finde es cool, dass Suzuki das macht. Ich finde es schön, Michel, dass du auch mal wieder bei sowas unterwegs warst und nicht einfach nur Almeria Rennstrecke, sondern auch nochmal merkst, hey, es gibt auch abseits der Rennstrecken schönen Asphalt und schöne Gebiete. Aber Suzuki scheint da eh irgendwie mal einen ganz geilen Weg zu gehen. Ich erinnere mich noch, dass die auch mit so einer kleinen 125er in so einem Sportdesign mal in Silverstone waren. Aber dort nicht auf der Rennstrecke, sondern in Silverstone auf so einer kleinen Kartbahn oder so. Aber sozusagen diesen Ort genutzt haben. Und das finde ich irgendwie ganz cool, wenn die sich da so Gedanken machen und etwas unorthodoxere Wege gehen, auch für so Präsentationen. Und bin natürlich wieder einfach nur unfassbar neidisch auf deine Erfahrung.
Ja, also ich muss da wirklich nochmal herausstellen, dass, und ich glaube, das hat man ja vielleicht vorhin auch schon so ein bisschen gehört, ne, dass es halt einfach super viel Spaß gemacht hat. Ne? Also klar, natürlich, die Strecke ist super gut, aber eben halt auch dieses Motorrad da zu fahren, weil auch wenn ich jetzt die S1000R nehme mit 160 PS, ne, du fühlst dich halt auch in diesen Gefilden eher wie ein Passagier als, naja, das kann man so nicht sagen. Aber du spürst halt jederzeit, okay, das Motorrad könnte viel, viel mehr. Und du kannst dem Motorrad nicht das Wasser reichen. So, das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus will. Wohingegen das Fahren mit der Suzuki jetzt, wie gesagt, eigentlich leistungstechnisch kaum Wünsche oder keine Wünsche offen gelassen hat. Ich mich aber super gut drauf gefühlt habe und einfach sau viel Fahrspaß hatte, so, ne? Und halt auch das Gefühl, ja, okay, jetzt kannst du das Ding halt mal richtig mal wieder an, ich sag mal, ausringen, ne? Und du nutzt das Material mal so, wie es in Anführungsstrichen gedacht ist und stößt halt nicht unbedingt an deine Grenzen oder dir sofort an die Grenzen der Straßenverkehrsordnung, so. Das ist ja auch so ein Aspekt, der damit mit reinspielt, ne? Was bringt dir die 160 PS, wenn du auf Landstraßen unterwegs bist, wo halt auch Geschwindigkeiten problemlos von, was weiß ich, 120, 130 oder noch schneller möglich sind, so, darfst du ja theoretisch eh nicht fahren, so, ne? Mhm. Und gerade so in diesem Kurven- und eckigen Bereich und auch mit dem nicht ganz so ultrasportlichen Fahrwerk und den schlechten Straßenbedingungen war das dann einfach super, super unterhaltsam und hat mega, mega viel Spaß gemacht. Also hat mir sehr, sehr gut getaugt. Also sowohl die Ecke als auch das Motorrad war mega.
Nächstes Jahr Gasgeflüster Ausfahrt ab nach Nizza, hä?
Das wäre natürlich hier so Next Level, ne? Wenn wir dann quasi den französischsprachigen Ableger von Gasgeflüster gelauncht haben, dann können wir auch mit den französischen Kollegen da angassen, ne?
Frankreich übrigens für alle Sportinteressierten, dieses Wochenende, also wenn ihr hört, wahrscheinlich schon der Zug wieder abgefahren, aber die 24 Stunden von Le Mans mit den Motorrädern sind sie da wieder unterwegs. Das ist da ja immer ein ganz krasses Event. Übrigens habe ich parallel dazu geschaut, ich springe heute an meine Themen, und konnte natürlich auch selbstständig YouTube in meinen Browser eingeben und tatsächlich hatte ich recht behalten, der Kavazetz hat eine vierteilige Serie zur Route Napoleon gemacht. Und wenn du da nur drüber hoverst, ich habe gelernt, so heißt es, wenn man mit der Maus einfach über was bleibt Maus, und dann passt was auf, dann siehst du ja immer so ein bisschen so eine Preview und diese Bilder, die machen schon wieder Bock. Der hat's halt auch einfach raus. Echt, also der weiß, wann er eine Drohne einsetzt, welche Kameras er wo wie aufs Motorrad setzt. Das macht einfach Bock, sich da mehr anzuschauen. Das ist schon cineastisch, kann man sagen.
Ich wollte gerade sagen, so diesen Begriff des Cineastischen, den kann man in diesem Zusammenhang gut und gerne verwenden und auf jeden Fall da eine Empfehlung wert, wenn ihr so ein bisschen Augenporn
Ja, und Reiselust, Fernweh.
Landschaftsporn, Fernweh, soweit, genau, richtig, richtig.
Wenn ihr das triggern wollt, ja. Gut, ey, ich merkst du eigentlich selbst, dass ich jetzt zum Ende hin dann doch so ein bisschen aufgewacht bin und ich glaube auch, ich muss mir das im Nachhinein mal anhören, meine Stimme oder meine Stimmhöhe mal wieder neue Frequenzen und doch noch im Laufe der Sendung bekommen hat. Zu Beginn war ja irgendwo der Bass omnipräsent und noch die Stimmbänder irgendwo im Keller, aber jetzt mit der Tasse Kaffee und ein bisschen reingelabert, ist wie so ein, ich bin einfach wie so ein guter Motor. Der muss erstmal laufen, Öl muss warm werden und dann fließt. Und jetzt könnte ich wahrscheinlich direkt aus dem Stegreif nochmal eine Stunde schnacken, aber wir sind jetzt hier eigentlich schon an der Stunde und mit diesen Fernwehgedanken können wir es doch eigentlich auch sein lassen. Weil es kann auch sehr gut sein, dass ich einfach in 5 Minuten doch wieder einbreche, jetzt wo der Motor warm ist, dass er dann aber denkt, ah nee, doch nicht und ich einfach umkippe.
Klassiker, so, ne? Wenn man so diesen typischen Hangover-Tag hat und denkt, oh ja, geil, jetzt, ich komme wieder in Schwung, ich habe jetzt irgendwas gemacht, jetzt geht's wieder und dann, Stecker gezogen, ja. Aus die Maus, so hingelegt, auf der Couch eingeschlafen und den Rest des Tages eigentlich verdattelt. Aber das wäre natürlich jetzt tragisch, wenn du deinen Samstag in Barcelona in der kleinen Wohnung auf der Couch verschwendet, also hopp, hopp, raus auf die Ramblas und, nicht?
Nee. Ja, Vorteil ist, dass ich es letzte Woche schon machen konnte, aber wir schweifen ab. Vielleicht wird es heute einfach irgendwo in die Sonne und den Tag gut, passieren lassen. So kann man auch sagen, man saugt einfach den Vibe der Stadt auf. So kann man sich schönreden.
So machst du das. Dann, ja. Jan, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß in Barcelona. Die nächste Aufnahme ist ja wahrscheinlich auch noch dort. Du bist ja länger da, oder?
Ja, und wir haben ja schon auch eine Gästin avisiert. Michel, das hast du natürlich auf dem Schirm. So organisiert, wie du immer bist, haben wir schon einen Termin, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Wird sicherlich auch eine spannende Runde. Wir freuen uns drauf. Der Michel checkt hier sein Smartphone, denkt sich, fuck my life, nichts gewonnen. Nee, hast du eigentlich eine Rückmeldung bekommen in der Zwischenzeit? Du hast es ja angekündigt, können wir ein Live-Update geben.
Habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe den Termin eingetragen für den, was war das jetzt für ein Tag, habe ich vergessen. Auf jeden Fall ist es eingetragen, 18. nächste Woche.
Sehr gut. Michel, dir ein wunderschönes Wochenende. Allen dazu draußen gute Motorradfahrt, hoffentlich immer gutes Wetter. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, wie auch immer. Wir freuen uns über alles. Schöne Zeit euch. Ciao.
Ciao.